Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute mal nicht mit Nina, sondern mit mir, Johanna. Ich bin auch Redakteurin bei Desired und ich freue mich jetzt auch öfter Teil des Podcasts sein zu können. Heute habe ich auch wieder zwei spannende Gäste, Marielle und Mike, und die beiden berichten als die Beziehungsinvestoren viel über das Thema Geld und Liebe. Ich glaube, für viele ist Finanzen so ein Thema, wo sie erstmal gar nicht gerne drüber sprechen. War bei mir früher auch so, mittlerweile finde ich das Ganze aber super spannend und freue mich deshalb auch, mit den beiden heute darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, Marielle und Mike. Schön, dass ihr beiden hier seid. Und ich würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen.
Wir sind Marielle und Mike. Wir sind auch bekannt als die Beziehungsinvestoren. Wir betreiben seit 4 Jahren einen Blog rund um Finanzen in der Beziehung. Und inzwischen geht es da auch ganz viel um Gleichberechtigung, um Elternzeit, um Elternsein und darum, wie man eben als Paar gemeinsam als Team Vermögen aufbauen kann, aber eben auch einfach eine glückliche Beziehung führen. Und davon haben wir vor 4 Jahren angefangen, sind nach wie vor sehr glücklich damit, was sich daraus entwickelt hat. Und Mike, möchtest du was zu uns persönlich noch sagen?
Ja, kann ich gerne machen. Also wir sind seit knapp 11 Jahren zusammen und sind seit gut 3 Jahren verheiratet und seit über 2 Jahren jetzt mittlerweile auch Eltern. Und Marielle arbeitet mit ihrem BWL-Hintergrund in der Finanzbranche indirekt als Personalentwicklerin bei einer Unternehmensberatung für Banken. Und ich selbst bin mit meinem Psychologie-Hintergrund an der Grundschule und leite dort 2 Nachmittagsbetreuungen.
Okay, dann habt ihr eigentlich ganz unterschiedliche Hintergründe. Wer war es denn von euch, der angefangen hat, sich für dieses Thema Finanzen dann auch zu interessieren? Und wie wurde das dann auch in eurer Beziehung so ein großes Thema, dass ihr euch da tatsächlich auch mit selbstständig gemacht habt?
Also tatsächlich ging es damit los, dass ich eigentlich schon Aktien hatte und ein bisschen Geldvermögen quasi. Und dann haben wir miteinander eben darüber gesprochen. Ja, ich habe Mike immer mal erzählt, ich habe gesagt, hier, ich kaufe jetzt die Aktie, ich mache jetzt das und so weiter. Und Mike hatte damit eigentlich nichts am Hut. Und war dann aber neugierig mit der Zeit. Er wollte dann immer wissen, warum machst du das, wieso das und so weiter. Und dann hat er angefangen, sich in so ein bisschen Strategien einzulesen und so. Und Mike ist da deutlich ausdauernder als ich. Also er recherchiert da super viel und so. Und dann haben wir eben angefangen, darüber zu reden und haben festgestellt, dass wir uns da gut ergänzen können. Und dass wir eben viel voneinander lernen können und gemeinsam erfolgreicher sind als alleine. Und dann kam der zweite Aspekt dazu, dass wir eben gemerkt haben, für uns ist dieses Thema spannend, ja, dieses Geld- und Vermögensaufbauthema ist irgendwie fast schon ein Hobby geworden. Dann haben wir gesagt, ja, wir möchten aber auch mit anderen darüber reden, aber in unserem Freundeskreis hat das irgendwie keinen so wirklich interessiert und vor allem keine anderen Paare. Und dann ist uns auch aufgefallen, dass gerade andere Paare ganz oft miteinander überhaupt nicht über Geld sprechen, sondern das Thema irgendwie totschweigen oder sich im schlimmsten Fall sogar darüber streiten, wer denn jetzt was bezahlt oder wie eben die Finanzen organisiert werden sollen. Dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, dass es nur in unserem Freundeskreis so ist. Haben online geguckt, haben gedacht, naja, vielleicht finden wir da Leute, mit denen wir uns austauschen können. War aber nicht der Fall. Wir haben ganz viele Finanzblogger gefunden, vorrangig Männer zu dem Zeitpunkt. Inzwischen gibt es ja auch einige weibliche Finanzbloggerinnen. Aber damals waren es eigentlich nur Männer und dann haben wir gesagt, also das geht nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein Paar, das über Finanzen bloggt, und da es das nicht gab, haben wir dann gesagt, dann machen wir das halt selber. Und so ist quasi aus diesem gemeinsamen Hobby und auch dieser, dass wir uns für unsere Zukunft irgendwie engagiert haben zusammen, dann die Selbstständigkeit geworden.
Genau, du hattest ja schon angesprochen, das heißt, bei euch war es so, dass du dich für die Finanzen zuerst interessiert hast. Das ist ja irgendwie das Klischee immer so, dass es eigentlich grundsätzlich der Mann eher ist, der die Finanzen der Familie oder des Paares dann regelt. Ist das auch das, was euch in euren Coachings zum Beispiel am häufigsten begegnet, oder ist das, jetzt schon ein altes Klischee und eigentlich ist es gar nicht mehr so, dass das unbedingt immer der Mann macht?
Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Also diese Alltagsorganisation von Finanzen, also das heißt das Einkaufen, vielleicht das Führen von einem Haushaltsbuch, also das ganze Management, was quasi um den Haushalt drumherum ist, dass alle Gegenstände da sind, dass der Urlaub organisiert ist und so weiter, das geht eigentlich eher von der Frau aus. Und das Investieren selbst, die Geldanlage, das geht eher von dem Mann aus. Wobei ich auch sagen würde, dass es eine Systemfolge quasi ist. Dadurch, dass die Frau eher noch zu Hause bleibt, eher noch diese Elternzeit nimmt, dann auf ihr eigenes Geld verzichtet, da der Ausgleich eher weniger stattfindet, hat der Mann dann etwas mehr Geld zur Verfügung, was dann auch quasi investiert wird und was dann auch weiter verwendet wird.
Ja, genau. Ich glaube, das ist halt häufig eben das, was man sieht. Und ihr hattet jetzt ja auch schon das Thema Elternzeit angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großes Problem, wo man dann vielleicht auch als das erste Mal dann anfängt, sich so mit den Finanzen des Paares auseinanderzusetzen, wenn einer dann plötzlich, dadurch, dass er sich eben ums Kind kümmert, viel weniger verdient als der andere. Und ja, da dann auch es zu Fragen kommt, zahlt da dann der Partner, der eben noch arbeiten geht, einen Ausgleich oder sowas? Wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwie eine optimale Lösung, sage ich mal, wie man das handhaben kann?
In der Elternzeit, jetzt meinst du?
Elternzeit oder auch danach, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Frau hat die Elternzeit genommen und geht danach dann aber auch nur noch Teilzeit arbeiten oder macht nur noch einen 450-Euro-Job und kümmert sich eben hauptsächlich ums Kind.
Also ich sage mal, die optimalste Lösung ist zu sagen, man versteht sich als Team und die Einnahmen, die man generiert, die gehören beiden. Weil, also man entscheidet sich ja zusammen für das Kind, beide möchte Eltern werden. Und jemand muss sich um das Kind kümmern. So, das kann aus unserer Sicht Mann oder Frau sein. Die machen beide einen gleich guten Job. Aber es kommt halt dann doch immer noch der Punkt, dass bei vielen Paaren gesagt wird, die Frau bleibt halt zu Hause, weil sie von vornherein das geringere Einkommen hat. Und der Mann hat das etwas höhere Einkommen und dann fängt das mit den Unterschieden schon so an. Aber dadurch, dass quasi eine Person von beiden zu Hause bleibt, ermöglicht sie der anderen Person überhaupt erst diese Karriere weiterzumachen. Ermöglicht sie überhaupt, dass Beförderungen stattfinden, dass weitere Gehaltsanstiege stattfinden, dass das Gehalt so reinkommen kann. Und das ist eine Teamleistung. Das ist keine individuelle Leistung. Das ist nicht die Leistung des Mannes, der das da hochgebracht hat, sondern das ist die Leistung von beiden. Einer hält den Rücken frei und kümmert sich um das Kind und der andere macht die Karriere. Das ist genauso, wenn die Rollen umgetauscht werden. Also wenn die Frau die Karriere machen würde und der Mann würde den Rücken frei halten, dann ist es ein Team und dann finde ich, sollte man das Gehalt auch so sehen als Teamleistung und dann tatsächlich 50-50 aufteilen.
Aber tatsächlich ist dieser Moment, wenn es in die Elternzeit geht, echt so, wie du eben gesagt hast, gell? Der Moment, wenn das erste Mal ein Ungleichgewicht entsteht. Und das ist für super viele Paare echt eine Herausforderung, weil davor hat man sich irgendwie eingegroovt und hat sich abgestimmt, okay, entweder man hat sowieso ähnlich verdient, dann hat jeder 50-50 gezahlt, oder man hat da schon einen Gehaltsunterschied, aber da hat man in der Regel noch relativ einfach eine Lösung gefunden, wie man die ganzen Dinge aufteilt. Und dann kommt eben die Elternzeit. Und das ist für so viele Paare echt eine Herausforderung. Das kriegen wir immer wieder mit. Und ganz viele, die eben darüber auch nicht sprechen, ja, die erst schwanger werden und das Kind bekommen und sich dann vielleicht noch über das erste Jahr unterhalten, wenn eben das Elterngeld da ist und dann irgendwie die Frau halt nur noch 67% hat. Und dann kommt aber der Punkt, dass das Jahr rum ist und dann gibt es ja kein Elterngeld mehr. Oder die 14 Monate, wenn der Mann auch ein bisschen Elternzeit nimmt. Und darüber wird sich halt viel zu selten unterhalten, weil kaum eine Frau geht dann wieder Vollzeit arbeiten. Ja? Und dann ist im Zweifel noch ein Haus da, was abbezahlt werden möchte. Vielleicht sind die Kosten durch ein größeres Auto und so weiter auch gestiegen. Und darüber wird einfach viel zu wenig gesprochen, sowohl in der Gesellschaft als auch in den Beziehungen selbst, dass nicht geplant wird, wie wollen wir das managen, wie wollen wir das als Team machen. Wollen wir beide Karriere machen? Wollen wir beide uns ums Kind kümmern? Und wie machen wir das Ganze finanziell, dass alle Bedürfnisse befriedigt sind? Und wir eben auch als Team weiterhin zufrieden sind in unserer Beziehung und mit dem Elternsein.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, es gibt ja immer eben diesen Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Und ich denke, wenn man jetzt als der Partner eben, der vielleicht dann weniger verdient, da auch dann in der Situation ist, das dann anzusprechen und Geld war vorher gar kein Thema in der Beziehung, dann ist das wahrscheinlich auch sehr schwierig. Habt ihr da Tipps, wie man das am besten so unproblematisch und ohne, dass es zu Streit kommt, ansprechen kann?
Du meinst, wenn man noch gar nicht über Geld gesprochen hat?
Genau.
Also wenn man bis dahin noch gar nicht drüber gesprochen hat, dann ist unser Tipp immer, nicht direkt mit einem Streitthema anzufangen oder einem Diskussionsthema. Sondern tatsächlich sich erstmal besser kennenzulernen auf dieser Geldebene. Ja? Und das bedeutet, dass man, also Geld ist ja was, worüber wir sehr lange sozialisiert werden. Das lernen wir von unseren Eltern, wie der Umgang damit ist. Wir schauen uns ab, wie unsere Eltern, was die für ein Geld-Mindset auch haben. Und das nehmen wir mit. Ja? Und dann kommen wir in eine Beziehung und da treffen teilweise halt Welten dann aufeinander, weil man unterschiedliche Dinge gelernt hat über 20, 25 Jahre vorher. Wenn man dann eben sich nicht kennt, ist es ganz schwierig. Und dann macht es eben Sinn, wirklich mal anzufangen zu sagen, okay, was ist denn deine erste Erinnerung ans Geld? Hast du Taschengeld bekommen? Wenn ja, wie viel? Was durftest du mit dem Geld machen? Durftest du es für alles ausgeben oder nur für bestimmte Dinge? War bei euch zu Hause immer genug Geld da oder hatten deine Eltern sich selbst vielleicht oft über Geld gestritten? Also erstmal wegzugehen von den eigenen Diskussionen über, wie teilen wir jetzt die Lebensmittelkosten auf oder wer bezahlt die Miete oder was auch immer, weg von diesen konkreten Problemen, erstmal sich besser kennenlernen rund um das Finanzthema. Wenn man das hat, dann kann man eben auch Verständnis entwickeln, dann kann man ganz anders rangehen in diese Unterhaltung und wenn es dann um die ersten konkreten Geldgespräche miteinander geht, dann würden wir auch tatsächlich empfehlen, einen Termin zu vereinbaren, das in Ruhe zu machen und nicht so zwischen Tür und Angel zu sagen, ah, ja, jetzt reden wir mal über Geld. Ja? Sondern sicherzustellen, dass wirklich beide gerade offen dafür sind und ja, Lust haben, sich darüber zu unterhalten.
Wann ist denn in einer Beziehung grundsätzlich ein guter Zeitpunkt, das Thema anzusprechen? Ich meine, wenn man gerade erst zusammenkommt, dann wird das wahrscheinlich die wenigsten gerade ja, interessieren. Wo ist da so ein Punkt, wo es dann gut ist, wo es auch noch nicht zu spät ist, irgendwie darüber zu sprechen?
Also der beste Zeitpunkt ist das erste Date. Da ist man noch sehr unbefangen. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwie zusammen essen geht, muss man sowieso am Ende bezahlen. Und jedes Paar kennt die Situation, dass man zusammen essen geht, nicht darüber gesprochen hat, wer zahlt und dann die Frage kommt, wer übernimmt getrennt oder zusammen. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden und diese Entscheidung wird schon im Stillen für sich getroffen. Also die trifft jede der beiden Personen einfach so und es ist eine 50-50 Chance, ob man jetzt richtig liegt, was der andere auch gedacht hätte. Und das lässt sich vermeiden, indem man im Laufe des Abends einfach mal ganz kurz darüber spricht. Das sind 2-3 Minuten. Das ist unter sich, das ist ohne, dass da die Kellnerin oder der Kellner dabei ist und dann hat man das erste Gespräch schon erledigt. Und wenn man das so früh in der Beziehung schon drin hat, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem, über die größeren Sachen zu sprechen. Wenn man das jetzt nicht gemacht hat und bereits in der Beziehung ist, dann ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zeitpunkt das Zusammenziehen, weil dort entstehen also das erste Mal wirklich gemeinsame Ausgaben. Man hat gemeinsam Lebensmittel, gemeinsame Hygieneprodukte, man hat vielleicht gemeinsame Möbel, die man nutzt. Es ist die Miete, es ist der Internetanschluss und so weiter. Also das heißt, das sind einfach sehr, sehr viele Ausgaben, die irgendwie verteilt werden müssen. Und da lohnt es sich, über Geld einfach zu sprechen. Es kann sein, dass man sich in Studentenzeiten kennenlernt und sowieso keiner von beiden Geld hat. Dann ist es 50-50 und man teilt das auf. Es kann aber auch sein, dass man sich einfach etwas später kennenlernt. Man ist schon im Berufseinstieg und die Gehälter sind unterschiedlich. Auch dann macht es sehr, sehr viel Sinn, an diesem Zeitpunkt darüber zu sprechen, weil wenn das eine Gehalt doppelt so hoch ist wie das andere, macht es relativ wenig Sinn, das Ganze 50-50 aufzuteilen. Und so gibt es einfach verschiedene Meilensteine in der Beziehung, wo man immer wieder Gelegenheit hat, darüber zu sprechen. Aber der beste Zeitpunkt ist tatsächlich das erste Date.
Okay, da hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, sage ich jetzt mal. Aber es stimmt, genau. Das ist natürlich immer eine Frage, wer zahlt dann? Und ich glaube, da sieht man dann auch ganz gut schon, wie die andere Person vielleicht auch zum Thema Geld eingestellt ist und hat eben ja schon so einen lockeren Einstiegspunkt. Grundsätzlich, wir hatten ja auch schon über das Thema Mindset jetzt in Bezug auf Geld gesprochen. Was ist denn, wenn ich feststelle, okay, wir haben ein komplett anderes Mindset bei diesem Thema? Also der eine Partner sagt, ich will mein Geld jetzt ausgeben, ich lebe im Jetzt und der andere sagt, Altersvorsorge aber auch wichtig und ich möchte darauf achten. Wie kann man damit dann umgehen?
Wir nennen das bei uns, wenn solche Sachen da sind, ein Gewinn-Gewinn herauszukristallisieren. Was du jetzt gerade angesprochen hast, sind quasi Lösungen. Also das heißt, mein Geld hier und jetzt auszugeben, weil ich jetzt leben will, das ist eine Lösung. Mein Geld zur Seite zu sparen für meine Altersvorsorge ist auch eine Lösung. Die lassen sich relativ schwierig miteinander kombinieren. Aber was man miteinander kombinieren kann und wo man neue Lösungen finden kann, sind die Bedürfnisse, die da hinten dran stehen. Also wer jetzt für sein Alter vorsorgen möchte in sehr jungen Jahren, der hat vielleicht das Bedürfnis einfach nach Sicherheit, nach einem Stück Freiheit. Und derjenige, der sagt, er möchte aber jetzt sein Geld ausgeben, der hat vielleicht eher das Bedürfnis nach Abenteuer, nach was erleben, nach sich gut gehen lassen. So, und diese Sachen lassen sich ja miteinander verbinden. Das kann man zum Beispiel über Töpfe machen, also über sogenannte Geldtöpfe oder verschiedene Konten machen, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden und nach und nach mit Geld aufgefüllt werden, sodass derjenige, der jetzt etwas ausgeben möchte, das aus diesen Reserven oder aus diesen Geldtöpfen tun kann und jemand anderes, der dafür länger vorsorgen möchte, das eben auch aus diesen Töpfen machen kann. Also das heißt, es gibt Möglichkeiten, das miteinander zu verbinden. Das geht aber nur, wenn man auf diese Bedürfnisse und auf diese Wunschschiene zurückgeht und nicht vorne auf den, ich sag mal, Symptomen oder Lösungen bleibt.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall dann auch nochmal eine ganz andere Weise, das zu sehen, denke ich mir, ich glaube, man hat oft eher nur diese Lösung, sage ich jetzt mal, im Kopf und denkt gar nicht so wirklich über die Ursachen nach. Wenn ihr Coachings gebt, was sind denn da so die häufigsten Probleme, mit denen Leute zu euch kommen und wo die sagen, da müssen wir irgendwie drüber sprechen?
Also ich glaube, die meistgestellteste Frage ist, wie können wir das Geld fair verteilen? immer dieses Wort fair kommt so oft und das ist die meistgestellte Frage. Und dann geht es tatsächlich in so konkrete Themen rein wie, okay, wie können wir das mit der Elternzeit aufteilen? Wie können wir es machen, dass wir überhaupt mal miteinander über Geld sprechen? Wie können wir auch unsere Finanzen organisieren? Aber das ist dann sehr individuell. Ja? Aber dem zugrunde steht ganz oft diese Fairness-Frage, weil eben da ganz viel Unsicherheit herrscht. Ja? Und da auch wieder das Kommunikationsthema davor steht. Es muss über die Bedürfnisse miteinander gesprochen werden. Die Paare müssen lernen, für sich zu definieren, was empfinden sie denn als fair? Ganz persönlich, für sich, womit würden Sie sich gut fühlen und was ist ein No-Go, was muss auf jeden Fall sein, damit man dann einen gemeinsamen Weg finden kann, weil wir können niemandem sagen, was fair ist, was eine faire Verteilung ist. Ja, das ist so individuell, aber wir können eben dabei helfen, das gemeinsame fair zu definieren und gemeinsam rauszufinden, wie man das ganze Thema angehen will. Und dann geht es natürlich in die konkreten Dinge, die sich dann daraus ableiten. Und dann, wie Mike gesagt hat, immer nach einem Gewinn-Gewinn suchen und nicht nach faulen Kompromissen.
Und in welcher Situation kommen Leute dann häufig zu euch? Also ist das dann auch wahrscheinlich schon in der Situation, wo man vielleicht dann heiratet, Kinder kriegt oder so? Da sind es auch Leute, die davor schon zu euch kommen? Oder auch viel später, wenn es dann plötzlich um Altersvorsorge geht? Und ganz viele Frauen beschäftigen sich ja tatsächlich erst mit dem Thema, wenn sie dann merken, ich habe gar nicht fürs Alter vorgesorgt. Und wenn wir uns jetzt trennen würden, dann würde ich praktisch sehr blöd dastehen und hätte kaum Rente.
Also ich würde sagen, unsere Zielgruppe ist schon so zwischen, ich würde mal sagen, so zwischen 25 und 35, ja, also eigentlich auch so in der Altersrange, in der wir selbst auch sind. Und es kommen schon eher erstmal die Frauen zu uns. Und es ist aber in der Regel schon, also es ist jetzt nicht so, dass wir Paare beraten, die irgendwie seit 15 Jahren verheiratet sind und 3 Kinder haben, die schon fast erwachsen sind oder so, das nicht. Ja, es sind schon eher jüngere Paare, die vielleicht gerade ein Kind bekommen haben oder das planen, das jetzt zu bekommen. Das ist so der Typ, die typische Zielgruppe, würde ich mal sagen. Weil das halt wirklich diese Meilensteine sind, gell, wo Geld das erste Mal anfängt, richtig eine Rolle zu spielen. Und wenn jemand schon 15 Jahre da wirklich Probleme aufgebaut hat, dann sind wir auch nicht mehr die Richtigen. Dann ist es nicht mehr ein Coaching, sondern dann braucht man oft schon eine Therapie. Und wir sind ja keine Therapeuten, sondern wir machen ein Coaching. Wir möchten in die Zukunft Lösungen finden mit den Paaren. Und da ist es natürlich auch toll, wenn die kommen, kurz bevor sie so vor diesen Entscheidungen stehen. Ja? Manchmal haben wir auch das ein oder andere Paar, das irgendwie sagt, okay, wir wollen jetzt im nächsten Jahr heiraten, dann wollen wir auch die Kinderplanung angehen. Wie machen wir das jetzt am klügsten mit dem ganzen Geldaspekt? Also ich würde sagen, es ist so kurz vor diesen Meilensteinen, die einfach sehr viel Geld im Leben kosten. Kinder, Haus bauen und heiraten. Das sind so 3 sehr teure Entscheidungen im Leben oder die sehr teuer werden können. Und ja, wenn Paare davor stehen, dann kommen sie zu uns und möchten einfach Unterstützung haben, dass sie diese Entscheidung mit einem guten Gefühl treffen können.
Okay, das heißt, die meisten Leute entscheiden sich dann doch dazu, das präventiv zu machen. Und ja, da habt ihr wahrscheinlich auch recht. Ansonsten ist es vielleicht dann auch wirklich gut, sich einen Therapeuten oder so zu holen und da dann über die Probleme, die sich länger angestaut haben, zu sprechen. Jetzt wollte ich nochmal mit euch über das Thema Investments und Aktien und sowas sprechen, denn damit beschäftigt ihr euch ja auch. Und ja, wie kann man da am besten gemeinsam irgendwie investieren? Und ist es gut, wenn man nur als Paar investiert oder sollte jeder auch noch seine eigenen Konten haben?
Also von den Konten selbst sagen wir, am günstigsten ist ein 3-Konten-Modell. Das heißt, es gibt ein gemeinsames Konto und jeder hat noch sein individuelles Konto. Das hat einfach Vorteile der Übersichtlichkeit über die gemeinsamen Ausgaben. Also das 3-Konten-Modell hat einfach viele Vorteile, weil man die Ausgaben, die gemeinsamen Ausgaben auf dem gemeinsamen Konto sehen kann, aber jede Person in der Beziehung einfach noch die Unabhängigkeit mit dem individuellen Konto besitzt. Und das haben wir jetzt für uns auch in das Investieren übertragen. Das heißt, unser Depot ist genauso aufgebaut. Wir haben ein gemeinsames Depot. Dafür gibt es ganz klare Regeln und Richtlinien, wann gekauft wird und wann verkauft wird. Und da investieren wir gemeinsam. Hat aber auch was damit zu tun, dass wir einfach Synergieeffekte nutzen möchten. Und wenn wir uns für dieselbe Aktie entscheiden oder dasselbe Unternehmen entscheiden, dass wir das nicht in jeweils das eigene Depot legen. Wir haben aber auch beide noch ein eigenes Depot, das wir nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen aufbauen und wo dann auch die Entscheidung einfach unabhängig von der anderen Person getroffen wird. Da hat dann jeder nochmal sein eigenes Regelwerk und ich finde, das ist auch einfach wichtig zu haben, weil das mehr Verständnis und mehr Commitment dann auch für die gemeinsame Sache reinbringt, um sich da auch strikt an die Regeln zu halten. Also ich habe es vor 2 Tagen erst auf einem Workshop gesagt. Es ist so, dass Marielle zum Beispiel sehr gerne an Depotleichen festhält und sagt, die steigen wieder und die steigen wieder. Und ich habe aber die Sache übernommen, zu sagen, ich muss mein Geld nicht auf die Weise zurückverdienen, wie ich es verloren habe, wenn es jetzt einfach runtergegangen ist, sodass ich da den Verlust auch eher in Kauf nehme und es dann reinvestiere in ein anderes Unternehmen, was gegebenenfalls schneller wieder steigt. So, das machen wir in unseren individuellen Depots, aber im gemeinsamen Depot gibt es einfach ein sehr, sehr klares Regelwerk, sodass diese beiden Sachen auch ausgehebelt sind und es ganz klar ist, wann wir kaufen, wann wir verkaufen.
Ich denke, es ist wahrscheinlich auch immer eine Sache davon, wie sehr möchte man sich mit dem Thema Investments eigentlich auch beschäftigen. Denn wenn man sagt, ich möchte eigentlich nur was für die Altersvorsorge haben, dann reicht es wahrscheinlich auch, wenn jeder irgendwie einen ETF hat oder so, in den er dann investiert und man hat vielleicht noch was gemeinsam. Und wenn man da dann aber auch größeres Interesse dran hat, dann ja, macht das wahrscheinlich auch durchaus Sinn, dass jeder eben dieses eigene Regelwerk jetzt hat, sage ich mal.
Also wir haben es auch so gemacht, dass wir zum Beispiel unsere ETFs tatsächlich in unseren eigenen Depots haben, weil wir auch sagen, die sind für die Altersvorsorge. Und auch da haben wir unterschiedliche Anforderungen quasi. Ja? Also wir haben uns auch für unterschiedliche ETFs entschieden. Wir haben auch einen unterschiedlichen Betrag, den wir da reinzahlen jeden Monat. Einfach weil wir dann ja unterschiedlichen Gedanken dahinter haben. Ja? Aber grundsätzlich wollen wir beide was für die Altersvorsorge machen. Und haben aber auch gesagt, das ist getrennt, weil wenn wir uns irgendwann trennen sollten, ja, das ist so weit in der Zukunft das Alter für uns. Wir möchten uns dann nicht über unsere Altersvorsorge streiten oder dann sagen, das ist ein gemeinsames Depot, wir müssen das jetzt auseinander machen, sondern das soll ja da 30, 40, 50 Jahre liegen. Und ja, deshalb ist das einfach in getrennten Depots und die Aktien, was mehr so mittelfristiger Anlagehorizont ist, das ist eben in unserem gemeinsamen Depot, ja. Und da ist halt wieder der Gedanke dahinter. Wir haben darüber gesprochen, wir haben uns eine Strategie überlegt, wir haben uns geeinigt, was sind die Dinge, die wir gemeinsam machen möchten und was ist auch das, was jeder für sich macht. Und das ist auch in Ordnung so. Das heißt nicht, dass wir nicht darüber reden. Wir tauschen uns auch darüber aus und lernen da auch voneinander. Warum macht Mike das so und ich mache das so? Aber jeder trifft eben seine eigenen Entscheidungen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für auch ein Unabhängigkeitsgefühl, ja? Dass wir zusammen sind, weil wir zusammen sein wollen und nicht, weil wir es aus finanziellen Gründen müssten.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, was ich ja eben auch schon angesprochen hatte, dass man dann vielleicht irgendwann so abhängig von dem Partner ist, dass man sagt, man könnte sich gar nicht trennen, weil dann würde man total ohne alles dastehen. Dann hatte ich noch gesehen bei euch, dass das Thema finanzielle Freiheit auch ein großes Thema eben bei euch ist. Was versteht ihr denn darunter?
Also finanzielle Freiheit bedeutet vor allen Dingen für uns, dass wir freier werden in unseren Entscheidungen, die wir treffen können. Das heißt, desto abhängiger wir von Finanzen sind, zum Beispiel von dem Kredit, den wir begleichen müssen, von unserem Gehalt, das wir bekommen, desto eingeschränkter sind wir auch in unseren Entscheidungen, die wir treffen können. Wo wir wohnen, ob wir ein zweites Kind bekommen, ob wir reisen gehen, ob wir den Arbeitgeber wechseln wollen. All diese Dinge, die werden immer eingeschränkter, desto abhängiger ich vom Geld bin. Umkehrschluss heißt es, man wird immer freier, wenn man an diese Dinge nicht gebunden ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir sehr viel Wert darauf legen, uns Einkommensströme aufzubauen, die unabhängig von unserem Gehalt sind und die auch einfach so weiter funktionieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel zwei Immobilien über die Mieten einkommen. Wir vermieten ein Zimmer unter, sodass wir über Airbnb auch nochmal Einnahmen haben. Wir haben relativ viele Dividendeneinnahmen durch unser Aktiendepot und so bauen wir das nach und nach auf. Und Ziel ist es quasi, dass unsere Einnahmen aus diesen Quellen unsere monatlichen Ausgaben übersteigen. Und in dem Moment sind wir gar nicht mehr davon abhängig, ob wir jetzt ein Gehalt bekommen oder nicht. Wir haben es ungefähr zu 40% dieses Jahr, was aber auch schon dazu führt, dass wir durch die Krise schon einfach sehr, sehr entspannt durchgehen können. Selbst wenn wir jetzt in Kurzarbeit gehen würden, selbst wenn einer von uns den Job verlieren würde, hätten wir einen relativ stabilen Puffer hinten dran, der weiterhin Geld jeden Monat reinspielen würde, sodass wir da gar nicht in so eine Notlage kämen.
Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Da habt ihr jetzt ja auch schon so ein paar Sachen genannt, wie man das machen kann. Grundsätzlich, wie lange braucht man ungefähr, um dann dieses Ziel zu erreichen?
Das kommt sehr darauf an, wie viel man verdient. Wie viel man auf der Einkommensseite eben, ja, was für verschiedene Einkommensströme man eben auch hinkriegen kann. Es gibt da verschiedenste Modellrechnungen, ja, dass man mit verschiedenen Prozentzahlen, die man vom Gehalt investiert und ja, dass man damit das schnellstmöglich erreichen kann. Ich glaube, keine Ahnung, 7 Jahre oder so ist das, kann man das schnellstmöglich erreichen, wenn man das möchte. Aber dafür muss man halt auch schon richtig viel verdienen, ja. Und das vor allem investieren. Also einfach nur viel Geld verdienen reicht halt nicht. Man muss es investieren und das auch teilweise mit einem höheren Risiko natürlich. Also wenn man es einfach auf Tagesgeldkonto legt, davon gibt es natürlich keine finanzielle Freiheit, weil es da keine Zinsen gibt, sondern das Geld eher weniger wird. So muss man eben schauen. Also ich glaube, der sicherste Weg, um finanziell frei zu werden, ist tatsächlich, sich unterschiedlichste Einkommensströme aufzubauen. Also noch nicht mal so sehr darauf zu schauen, dass man möglichst ein hohes Gehalt im Angestelltenjob oder so bekommt, sondern unterschiedliche Einkommensströme. Also wie Mike gerade gesagt hat, Dividenden, vielleicht Mieteinnahmen, vielleicht will jemand anderes eher was mit Kryptowährungen machen, vielleicht jemand anderes macht ein Airbnb-Business, ja. Also es gibt, oder man gründet sein eigenes Unternehmen, es gibt so viele Möglichkeiten, aber da eben zu gucken, okay, was sind unterschiedliche Einkommensströme, um sich auch zu diversifizieren und dann auch in solchen Krisen wie aktuell eben auch nicht abhängig zu sein von einem Einkommensstrom wieder, weil ein Einkommensstrom kann halt immer mal wegbrechen und dann ist das nicht mehr so toll.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, dann noch vielleicht zum Thema Investieren auch nochmal. Was sind denn, ihr hattet eben schon von Aktien und ETFs gesprochen. Viele Leute wissen jetzt vielleicht gar nicht genau, was das ist, wenn sie sich noch nicht so stark mit dem Thema beschäftigt haben. Was empfehlt ihr denn auch Leuten, die sich jetzt mit dem Thema Geld zum ersten Mal beschäftigen? Was ist eine sichere Anlageform, sage ich jetzt mal? Oder gibt es das überhaupt?
Ich glaube, wir können keine sichere Anlageform empfehlen, weil die Frage ist tatsächlich, wie du schon sagst, gibt es das überhaupt? Das ist ein sehr persönliches Empfinden auch wiederum. Was empfindet man als sicher? Also ich glaube, dass zum Beispiel Mike und ich ein anderes Sicherheitsverständnis haben als manch andere. Also ich finde zum Beispiel, dass mein Geld in Aktien sicherer ist als auf dem Tagesgeldkonto. Die allgemeine Meinung würde das wahrscheinlich nicht so sehen. Aber da kommt eben das Finanzbildungsthema super rein. Ja? Es ist so wichtig, sich einfach zu bilden und was zu lernen über Geld. Das fällt leider in der Schule sehr weg. Und dann ist man sehr abhängig davon, ob das im eigenen Elternhaus einem beigebracht wird oder nicht. Und wenn man eben nicht zu den Glücklichen gehört, sage ich mal, die das zu Hause lernen, dann muss man sich das selbst beibringen in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist das eigentlich der allererste Schritt, wenn man sicher Geld anlegen will oder wenn man überhaupt Geld anlegen will, dann erstmal informieren, die wichtigsten Dinge lernen und dann aber auch nicht ewig nur informieren, sondern auch einfach mal anfangen mit kleinen Beträgen und Erfahrungen machen, was ausprobieren, ja, vielleicht auch mal eine Aktie kaufen, weil mit einer einzelnen Aktie, natürlich hat man da hohe Gebühren und so weiter, aber mit einer einzigen Aktie kann man einfach das Ganze schon mal kennenlernen. Man sieht, wie funktioniert das mit dem Depot, wie ich muss das erstmal eröffnen. Man kann mit einer einzigen Aktie theoretisch zu einer Hauptversammlung gehen und dort sein Rederecht nutzen. Ja? Also es gibt einfach da so viel zu lernen und man lernt einfach vieles durch Machen. Deshalb wäre meine Empfehlung, mal so ein bisschen was zu lesen und dann zu machen und nicht einfach sich mit irgendwem zusammenzusetzen und den dann für einen machen lassen, sondern selbst die Entscheidungen treffen, weil meistens ist man damit eben, wenn jemand anderem eine todsichere Anlage empfiehlt, dann ist die meistens nicht so sicher.
Ja, ich denke, das könnte dann auch gerade in der Beziehung wieder zum Streitthema werden, wenn der eine sagt, ja hier, ich mache das mal für uns und investiere unser Geld in diese Aktie, weil ich habe gehört, die sollen jetzt total erfolgreich werden und das wird der nächste Hit und am Ende stürzt es dann doch aus welchen Gründen auch immer ab. Das ist wahrscheinlich dann, wenn man sich da auf den Partner verlassen hat, ein großes Problem, wo man dann sagt, ja toll, du hast unser ganzes Geld verspielt quasi. Deshalb ist es, denke ich mal, auch sehr wichtig, dass sich beide damit beschäftigen. Hattet ihr solche Fälle auch schon mal? Also vielleicht in Coachings oder dass ihr da von Freunden von gehört habt?
Ja, also am meisten greift das, glaube ich, Hollywood auf. Da sieht man das in vielen Filmen, dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass der Mann irgendwas ausprobiert und das geht schief und dann ist die Familie bankrott. Wir selbst haben das jetzt in der extremen Form noch nicht erlebt. Also was wir schon erleben, ist, dass quasi Entscheidungen einseitig getroffen werden, dass meistens dann tatsächlich der Mann die Finanzen in der Form oder das, die Investitionen in der Form dann tätigt. Aber dass das so richtig schief gegangen ist, haben wir jetzt noch nicht gehört, zumindest nicht in unserem Coaching oder Privatbereich. Aber ich würde auch auf jeden Fall davon abraten, unabhängig jetzt davon, dass da was schief gehen kann und dass die Entscheidung von einer Person getroffen ist und so weiter. Da kann es auch einfach sein, dass man in der Beziehung sich so sehr vertraut, dass das in Ordnung ist und dass, wenn da was schief geht, man das auch als Beziehung oder als Team abfangen kann. Das kann schon sein. Aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen, weil es einfach sein kann, dass einer Person was passiert. So, und wenn ich so ein wichtiges Thema wie jetzt Investitionen oder das Geldmanagement in der Beziehung komplett außer Hand gebe und darüber nicht informiert bin, vielleicht noch nicht mal die Zugänge habe, mir das nicht angucken kann, nicht so die Basic-Informationen habe und dann passiert etwas, dann ist da ein sehr, sehr, sehr großer und wichtiger Teil einfach abgeschnitten und ich habe keinen Zugang. Und ich muss dann auf einmal anfangen, mich dem Ganzen zu nähern und reinzulesen. Und das ist dann vielleicht auch einfach sehr, sehr umständlich, weil man mit was anderem beschäftigt sein sollte, als sich um sowas zu kümmern. Und deswegen auf jeden Fall, beide sollten wissen und beide sollten auf jeden Fall Zugänge haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. wenn für beide Geld angelegt wird oder eine Person für beide investiert, dann haben beide auch Zugang zu dem Depot und nicht nur eine Person. So, das ist so die Mindestvoraussetzung.
Okay, ja, ich denke, das ist auch wirklich nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ich würde dann tatsächlich jetzt zum Ende kommen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen oder auch Hörern gerne mitgeben wollt, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben?
Ja, also ich würde gerne mitgeben, dass man sich tatsächlich als Team versteht und als Team das sieht und dann auch gerade so Rollenentscheidung, Rollenverteilung nach diesem Muster angeht und nicht diesen Fehler macht über das, was ein klassisches Modell ist, was so klischeehaft ist, was man vielleicht auch von Freunden und so weiter vorgelebt bekommt oder von den Eltern vorgelebt bekommt, das einfach für sich übernimmt. Weil das sind sehr, sehr große und gravierende Entscheidungen, die man da trifft, gemeinsam in dem Leben. Und die sollte man bewusst treffen und die sollte man für sich als Paar treffen und nicht jeder für sich im Stillen. Dann haben wir quasi die Analogie zu dem Date am Anfang, beim ersten Date. Da wird oftmals im Stillen die Entscheidung getroffen, zahle ich, zahlt man gemeinsam, zahlt der andere. Und das übertragen auf zum Beispiel Elternzeit, Hauskauf, Kinder kriegen, Hochzeit und so weiter, ist dann halt schon sehr grob fahrlässig und sorgt auch dafür, dass es sehr, 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 sehr schief gehen kann.
Okay, ich denke, das ist nochmal ein gutes Statement zum Abschied. Marielle, wolltest du auch noch was sagen?
Ja, ich möchte gerne noch mit einem positiven Statement beenden, weil Mike jetzt so ein negatives Ende da gegeben hat. Also ich würde gerne einfach gerade auch Frauen mitgeben wollen, dass Finanzen auch echt Spaß machen können. Ja? Also es ist nicht so ein Thema, oh, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen darüber reden. Nein, so ist es nicht. Geld macht Spaß und es macht Spaß, gemeinsam sich damit zu beschäftigen und ermöglicht einfach, dass man zusammen seine Träume verwirklichen kann. Wenn wir irgendwie den gemeinsamen Traum haben, eine lange Weltreise zu machen oder auch einfach gemeinsam Kinder zu bekommen, in einem schönen Haus zu wohnen und so weiter. Egal, was unsere Träume sind, wir können sie mit genug Geld verwirklichen. Und es macht wirklich auch Spaß, über Geld zu sprechen, weil man so auch über die gemeinsame Zukunft spricht. Und deshalb ist es mir einfach ein Anliegen, gerade Frauen darin zu bestärken, über Geld zu sprechen und es nicht als Tabuthema zu sehen, sondern die Möglichkeiten zu sehen, die mir Geld gibt und die es mir gibt, wenn ich mit meinem Partner über Geld spreche und da eben, wie Mike gesagt hat, als Team agiere.
Ja, da würde ich dir absolut recht geben. Also bei mir war es auch so, dass ich mich eigentlich immer gar nicht damit beschäftigt habe und gesagt habe, Geld ist mir eben nicht wichtig. Und jetzt gerade im letzten Jahr gibt es ja, habe ich gefühlt, auch immer mehr Angebote, sei es jetzt von euch oder von anderen Finanzbloggerinnen, die sich auch speziell auf Frauen und Investments spezialisieren und wo man dann eben nicht diesen typischen Anzugträger da hat, der sagt, ja, hier, ich investiere an der Börse und werde jetzt ganz reich, was dann vielleicht viele auch gar nicht anspricht. Ich glaube auch, es ist ein spannendes Thema. Ich beschäftige mich da auch gerne mit und bin auch froh, wenn ich meinen Freund dann so ein bisschen immer von dem Thema überzeugen kann. Also ich glaube, es ist nicht so ein reines Männerthema und ich würde das auch auf jeden Fall unterschreiben, dass das sehr viel Spaß machen kann, sich damit zu beschäftigen. Dann ja, bedanke ich mich, dass ihr beiden hier wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant auch da zu erfahren, wie ihr das seht, was so die typischen Fragen sind, die Leute an euch haben. Und an alle Hörerinnen und Hörer, falls ihr Fragen habt oder Feedback, könnt ihr uns das gerne an die E-Mail-Adresse podcast@desired.de schreiben.